Ja, das Wort für heute und für die Predigt wird aus dem oder kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 10. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein heiliges und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Dies ist das Wort des lebendigen Gottes.
Ich möchte mit einem Gebet beginnen, das eigentlich schon von Paulus stammt. Das ist ein bisschen später in Kapitel 1. Ich umschreibe das ein bisschen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit wir ihn immer besser kennenlernen. Er öffne uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Heute und in den nächsten drei Predigten, die Predigten von mir, das wird alle zwei Wochen sein, in den nächsten Wochen, werden wir ein Thema behandeln, das für die meisten Pastoren Ängste erweckt. Die meisten von uns haben schlechte Gewissen darüber und fühlen uns gar bedroht, wenn das Thema zur Sprache kommt, Gebet. Wir Pastoren sind zum Dienst am Wort und zum Gebet berufen, nach Apostelgeschichte 7. Entschuldigung, 6. Nee, 6 oder 7, Alex? Ja, irgendwo da. Und wenn wir also hier versagen, dann sind wir unserer Berufung untreu. Ein bekannter Gelehrter unter den Puritanen vor einigen Jahrhunderten hat gesagt, ein Pastor möge seine Kirchenbänke füllen und in allem Munde sein, aber was dieser Pastor auf seinen Knien vor Gott ist, das ist er und nicht mehr. Und wenn das stimmt, dann sind wir Pastoren alle sehr unwürdige Diener. Und was für die meisten Pastoren gilt, gilt auch für die meisten Christen. Wir sind unseren Unzulänglichkeiten und Schwächen in diesem Bereich bewusst. So kann eine Predigt zu diesem Thema als gefühlte Bedrohung ankommen und uns eher entmutigen als ermutigen. Und ironischerweise ist es nicht nur für Christen, ist es nicht nur Christen, die das Thema Gebet als bedrohlich empfinden und dabei entmutigt fühlen. Ich spekuliere ein bisschen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dem Teufel auch so geht. Nicht, weil er dabei seinen Schwächen bewusst wird, denn er versucht gar nicht zu beten. Es ist eher so, tippe ich, dass er weiß, welches Potenzial in den Gebeten von Christen steckt und davor bedroht fühlt, wenn ein Pastor über Gebet predigt, wobei vielleicht das Volk Gottes mehr betet. Das ist für ihn eine sehr große Gefahr. So sind wir bei einem ungewöhnlichen Thema, das sowohl Christen als auch der Teufel oft lieber vermeiden würden. Das soll uns aber nicht abschrecken, sondern uns eher anspornen. Da ich neulich ein neu erscheinendes Buch über Gebet angefangen habe, ich denke, es wird bald oder ist schon auf Deutsch erhältlich. Das ist von Tim Keller, heißt Gebet und mit Untertitel. Ich dachte, es wäre für mich und für euch dienlich, eine Predigt darüber zu halten. Und dann habe ich weitergedacht und dachte eigentlich eine kurze dreieinigkeitsgemäße Predigtserie wäre möglich. Gebet zum Vater, Gebet durch den Sohn, Gebet im Geist. Ich hoffe also, dass diese Predigten uns nicht entmutigen, sondern uns ermutigen und sogar inspirieren, uns dem Gebet neu und intensiver zu widmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern es mir gelingen wird, die drei Teile, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, auseinanderzuhalten, weil ihre Rollen bei Gebet sind ineinander gewoben und man kann das nicht völlig auseinanderschließen. Also heute wird das ein bisschen überschneiden in den nächsten zwei Predigten und dann weiter bei den weiteren Predigten. Meine Struktur ist heute sehr einfach. Wir denken zunächst über Gott, dann über uns. Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist? Und dann, was bedeutet es, dass wir seine Kinder sind? Zunächst an Gott als Vater. Es ist eine interessante intellektuelle Übung, darüber nachzudenken, wie Gott seine Zeit vor der Schöpfung verbracht hat. Er hatte ziemlich viel Zeit, die Daumen zu drehen und aus dem Fenster zu schauen. Wir nennen das Eternity Past, vielleicht eine ewige Vergangenheit. Luther hatte eine nicht besonders wissenschaftliche Antwort auf diese Frage. Gott war damals mit der Schöpfung der Hölle beschäftigt, die für Menschen, die solche Fragen stellen, bestimmt ist. War eine Antwort, die er gegeben hat, einmal auf diese Frage. Eine ernsthaftere Antwort ist etwas schwierig, da Gott uns keine detaillierte Auskünfte geliefert hat. Wir tappen aber nicht völlig im Dunkel. Er hat uns einige Hinweise gegeben, würde ich sagen. Nehmen wir zum Beispiel der letzte Satz von Johannes 17. Und ihr werdet sehen, dass ich auf dem Handzettel drei Verse, also ihr sollt bleiben bei Epheser. Ich werde auch einiges zu Epheser sagen. Aber damit ihr nicht immer wieder hin und her blättern müssen, habe ich einige Verse von Johannes Evangelium ausgedrückt. Und zwar wollte ich Vers 5 lesen, oder die letzte Teil. Sie sollen bei mir sein, also diejenigen, die Jesus nachfolgen, sagen wir. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du, also Jesus spricht zu seinem Vater, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Wir Christen verstehen Gott bekanntlich als ein Wesen sozusagen in drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die immer in der engsten Gemeinschaft miteinander sind, waren und sind. Das bedeutet, dass Gott nie einsam war, auch wenn er alleine existierte vor der Schöpfung der Welt. Es gab immer andere, mit denen er in Beziehung war, die drei Personen der Dreieinigkeit. Und was macht eine Beziehung vor allem aus? Was ist die Quintessenz einer Beziehung? Im Grunde ist es die Liebe, die in eine Beziehung ausgeschenkt und empfangen wird. Aber Liebe ist eine Unmöglichkeit, wenn man ganz alleine ist. Dann ist nur Selbstliebe möglich. Liebe braucht ein Gegenüber. Und das hat Gott immer gehabt. In sich waren diese drei sozusagen Gegenüber, die in Beziehung sein konnten. Und deswegen ist dieser Begriff Dreieinigkeit nicht nur irgendwas Abgehobenes und Theologisches, sondern eigentlich sehr praktisch und wichtig. Er deutet darauf hin, dass Gott immer in liebender Beziehung lebt. Und dieser Vers von Johannes Evangelium ist nur ein kleiner Hinweis dafür, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Die waren damals schon in Beziehung. Wenn wir also den Vater betrachten, dann hat er immer geliebt und wurde immer geliebt. Innerhalb der Gottheit war er nie außerhalb des Bandes der Liebe. Aber wahre Liebe lässt sich nicht gerne beschränken. Sie hat eine Art vermehrende, kreative Kraft in sich. Gesunde Liebe zumindest. Sie will weitere in den Kreis der Liebenden einbeziehen. Denkt mal an eine gesunde Ehe. Das Paar will sich vermehren. Das ist nicht immer möglich, aber das ist der Wunsch, der natürliche Wunsch der Liebe. Und sie haben nicht nur Platz in der Ehe, sozusagen in der Familie, für Menschen aus eigener Produktion, sondern in einer gesunden Ehe sind sie auch offen für andere, die sie gerne in die Familie einbeziehen können. So wollte Gott in seiner Liebe Wesen schaffen, die er lieben konnte und die fähig waren, auf diese Liebe zu antworten. Er wollte weitere Wesen in den Genuss der Liebe bringen. Und dafür schuf er uns Menschen. Das ist der erste von zwei Punkten in diesem Teil. Gott hat die Menschheit erschaffen. Warum? Seine Motivation können wir so zusammenfassen. Er tat es aus Liebe für Liebe. Er tat es aus Liebe. Liebe war der Antrieb, Wesen zu schaffen, die er lieben konnte und in Beziehung sein konnte. Und es war für Liebe. Diese Wesen sollten fähig sein, Liebe zu empfangen und darauf zu antworten und dann auch weiterzugeben. Und der Mensch allein war so nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind also einzigartig zugerüstet, in den Band der Liebe mit der ganzen Gottheit einzusteigen. Du, ihr und ich sind die Gründe, warum Gott die Mühe gegeben hat, die Welt zu erschaffen. Das war seine Motivation, die Welt zu schaffen. Zweiter Punkt hier. Gott hat sein Volk gewählt. Hier wollen wir uns mit dieser Lesung in Epheser 1 befassen. Aber diese Lesung beinhaltet Begriffe, die leicht von dem Kerninhalt ablenken. Zum Beispiel erwählt, vorherbestimmt. das ist nicht unser Thema heute. Es gibt Predigten, die sich mit diesem Thema befassen. Ihr könnt mich fragen, welche die sind. Ich denke, es reicht, wenn ich einfach sage, jeder Mensch, ob er wählt oder nicht, hat die freie Wahl, ob er sein Ja zu Gott gibt und in diesen Band der Liebe einsteigt. Das ist die biblische Logik. Keiner kann sagen, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ich mein Ja nicht gegeben habe. Dafür war ich nicht vorherbestimmt. In der biblischen Logik schließt das eine das andere nicht aus. Wir sind frei, unsere eigene Entscheidung zu treffen. Und wir sind erwählt und vorherbestimmt. Oder eben nicht. Aber beide sind wahr. Wichtiger für uns heute ist die Frage, wozu wir ausgewählt sind. Vers 5. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. In der Schlachterversion heißt es, er hat uns vorherbestimmt für Sohnschaft. Wir wurden auserwählt, um in seine Familie aufgenommen zu werden. Und heute haben wir ein technisches Wort dafür. Adoptieren. Adoption. Wir sind also gewählt, vorherbestimmt, um in seine Familie adoptiert zu werden. Denk mal darüber nach. Was ist diese Familie? Was bildet der Kern dieser Familie, in die Gott uns adoptieren will? Die Familie ist die Dreieinigkeit. Wir werden in die Dreieinigkeit adoptiert, sozusagen. In die Familie Gottes. Und was ist bei uns üblich, damit ein Kind in einer Familie adoptiert wird? Unsere Gesellschaft hat erkannt, wie wichtig es ist, dass Adoptivkinder sicher und geborgen in ihrer neuen Familie sind. Dass sie nicht das Gefühl haben, morgen werden wir eventuell abgewiesen, weil sie uns nicht mehr mögen. Daher setzt eine Adoption mehrere rechtliche Schritte voraus. Und nachdem sie ausgeführt sind und alles ist unterschrieben und so weiter und die Adoption vollzogen ist, ist es so gut wie unmöglich, die Adoption zu widerrufen. Ich weiß nicht genau, ob irgendwelche Umstände gibt, wo man das machen darf, aber es ist so gut wie unmöglich. Das Kind soll die Sicherheit haben. Er soll keine Angst haben, dass er je aus der Familie ausgeschlossen wird. Eine Adoption kann nicht widerrufen werden. Und daher hat ein adoptiertes Kind dieselben Rechte und Privilegien wie ein leibliches Kind. So ist es für uns, die als Adoptivkinder in die Familie Gottes adoptiert worden sind. Wir haben dadurch denselben Status wie derjenige, der sozusagen ein leibliches Kind ist. Johannes 7, 23. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Nochmal Jesus zum Vater. Und dass sie, Christen, von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin oder gleich wie ich von dir geliebt bin. Gott liebt seine Adoptivkinder, gleich wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Erstaunlich, kann man nur sagen. Ich sage mehr nächste Woche einiges um das Wie. Wie kommen wir zu diesem Status? Heute ist mein Schwerpunkt eher, was wir in diesem Status bekommen. Und das kann ich nur skizzieren. Aber hier sind einige der Segen, die daraus entstehen, dass wir Kinder Gottes werden. Wir werden bewohnt. Johannes 14, der erste Vers da. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Oder Schlachter, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es ist schon einmalig unter den Weltreligionen, dass Gott zu uns kommt, dass Gott auf der Erde erscheint. Das hat er in der Person seines Sohnes getan. Es ist doppelt einmalig, sozusagen, dass er denn nochmal gekommen ist, bei uns zu wohnen. Und mehr dazu, wenn wir zum Heiligen Geist, Gebet im Heiligen Geist kommen. Aber lass diese Idee in den nächsten Wochen einwirken lassen. Fast alle Religionen schicken uns zu einem Tempel oder einer heiligen Stätte, um Gott zu begegnen. Und Jesus sagt, ihr seid selbst Tempel geboren. Gott durch dein Geist wohnt in euch, adoptierte Kinder des Vaters. Zweitens, wir sind berechtigt, in seine Gegenwart zu treten. Auf der anderen Seite von Epheser 1 kommt, ohne große Überraschung, Epheser 2, und da ist Vers 18 relevant. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Denkt wieder an die Schlachterübersetzung von Epheser 1,5. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Tochter zu werden, heißt es hier. Und bei Schlachter hieß das, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Ich denke, NGU, diese Übersetzung, die wir hier haben, wollte inklusiver sprechen. Und dass niemand denkt, das ist nur die Männer, die diesen Zutritt haben dürfen. Aber dabei ist etwas außer Sicht verloren. Wir alle, Jungs und Mädels, kommen in den Genuss der Sohnschaft. Denn Sohnschaft ist von Jesus Christus her definiert. Das bedeutet, wir Adoptivkinder haben denselben Status wie er. Wir haben alle, Männer und Frauen, Sohnschaftsstatus, indem wir diesen Status wie Jesus Christus haben. Das klingt übertrieben, vielleicht überheblich. Kann das wirklich so sein? Aber ist das nicht die logische Konsequenz von dem, was hier geschrieben ist und von Jesus Worte in Johannes Evangelium? Stell es dir vor, wann auch immer wir wollen, wo auch immer wir sind, wir haben dasselbe Recht wie Jesus Christus, in die Gegenwart unseres Vaters zu treten. Dasselbe Recht, und es ist ein Recht, das wir nur durch ihn haben. Mehr dazu das nächste Mal. Und drittens, wir werden beschenkt. Epheser 1,3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Schlachter spricht von jedem geistlichen Segen. Es fehlt uns an nichts in der geistlichen Welt als Menschen, die in die Sohnschaft Gottes gekommen sind. Und vielleicht ein kurzes Gleichnis von Jesus, das viele von euch kennen wird. Lukas 11, 11 bis 13 zu diesem Thema. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Es fehlt uns an nichts in der geistlichen Welt. Was tun wir, was werden wir tun mit diesem wunderbaren Privileg? Ein Gedanke vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr auf Deutsch diesen Begriff habt, ein Flieger an der Wand zu sein. Also jemand, der hört, was er nicht hören sollte. Stellt euch vor, ihr betet, vielleicht betet ihr laut. Und der Flieger an der Wand hört eure Gebete, meine Gebete. Würde er merken, was für ein privilegiertes Kind ich bin? Wird er schlussfolgern können, dieser Mensch hat eine besondere Beziehung zu Gott, wenn er unsere Gebete hört? Das war das erste Teil. Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist? Nur zum zweiten und etwas oder ziemlich kürzeren Teil. Was bedeutet es, dass wir seine Kinder sind? Wie sollen wir dann leben? Und was bedeutet dies, Sohnschaft, für unser Gebet? Mit wem wir im Gespräch sind, prägt das ganze Gespräch. Er prägt den Inhalt des Gesprächs. Wir würden nicht mit dem Uniprofessor so sprechen, wie wir mit unserem Vater sprechen würden, wie wir mit einem Kumpel sprechen würden, wie wir mit einem Kind sprechen würden. Und unser Benehmen ist auch geprägt, geformt durch das Gegenüber. Und natürlich wird das besonders der Fall sein, wenn wir mit Gott im Gespräch sind. Zum Beispiel noch ein bekanntes Beispiel hat Matthäus es so formuliert, wie wir beten sollten. Hat er auch eines gesagt, wie wir nicht beten sollten. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden. Ich glaube, Luther hatte nicht plappern wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Er meint nicht, bittet nicht, weil er schon weiß, aber plappern nicht. Die leeren Worte nicht aneinanderreihen. Denn ein falsches Bild von Gott liegt dieses Plappern zugrunde. Also, wenn wir bewusst sind, mit wem wir sprechen, wird das einen Einfluss haben, einen natürlichen Einfluss, Folgen haben für unsere Gebete. Nun, ursprünglich hatte ich hier drei Punkte vor. Ich gebe sie euch, weil die nicht schlechte Punkte sind und ihr könnt vielleicht darüber nachdenken. Als Kinder sollen wir den Vater kennenlernen, sollen mit dem Vater reden, sollen wir dem Vater vertrauen. Und dann etwas spät in der Vorbereitung ist mir eine etwas bessere, meines Erachtens etwas bessere Struktur eingefallen. Zwei Punkte nur. Wir sollten mit dem Vater ins Gespräch kommen. Wir sollten das Privileg einfach nutzen. Wir sollen Family Time einplanen. FaceTime im vielleicht besseren Sinn als mit einem Computer. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist ein Bild, das für manche von uns hilfreich sein könnte, dass wir beim Gebet wie ein Kind auf dem Schoß des Vaters sitzen und mit ihm sprechen. Nicht nur, bitte, 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 sondern ich liebe dich, Papa. Danke für alles, was du mir gegeben hast. Verzeih mir, dass ich in manchen Punkten dir nicht gefallen hat. Und bitte, und so weiter. Vielleicht ein Bild dafür, wie wir dieses Privileg ausnutzen können. Wir dürfen vor unserem Vater im Himmel kommen. Und zweitens, wir sollten mit dem Vater im Gespräch leben. Die große Herausforderung, dass wir irgendwie versuchen, durch den Tag in Kontakt mit Gott zu bleiben. Ich habe keine großen Tipps, wie man das macht, aber dafür kann man zumindest beten. Und ich habe einen Vers, der vielleicht diesen Begriff von den Psalmen, diesen Begriff ausdrückt. Psalm 27, 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und für uns bedeutet das, wir müssen nicht zu einem Ort gehen und da wohnen, sondern wir sind der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Es ist die Frage, ob es uns das bewusst wird und ist. Und zum Schluss ein kurzes Wort zum Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was nicht von heute auf morgen da ist, sondern er wächst, er nimmt zu und baut ab nach unseren Erfahrungen. Und es braucht Zeit. Wenn wir durch Erfahrung lernen, feststellen, dass jemandem vertrauenswürdig ist, dann wächst das Vertrauen. Und das Gegenteil kann auch passieren. Zwei Fragen vielleicht, die wir für den Aufbau unseres Vertrauens uns stellen könnten. Ist er gut? Glauben wir, dass er gut ist? Wenn wir überzeugt sind, dass Gott gut ist, dann werden wir bereit sein, ihm zu unterwerfen, seine Antwort anzunehmen, wie auch immer diese Antwort sein mag, wie es genau so ist, wie wir erwünscht haben oder anders. Wir werden Vertrauen haben, seine Antwort als das Beste für uns anzunehmen. Zweite Frage, ist er fähig? Glauben wir, dass er unsere Gebete, wie auch immer die sind, antworten kann? Natürlich machen wir einen Haken da. Aber vielleicht nachdenken. Glauben wir das wirklich? Theorie und Praxis sind manchmal anders, unterschiedlich. Wenn ja, wenn wir denken, er ist fähig, dann werden wir die Gewohnheit pflegen, erwartungsvoll zu beten. Oder sogar aufdringlich zu beten. Da gibt es auch ein oder zwei Gleichnisse von Jesus, wo er uns ermutigt, aufdringlich zu beten. Gott sozusagen keine Ruhe zu geben, bis er uns antwortet. Aber auf jeden Fall erwartungsvoll, weil wir Vertrauen haben, dass er alles kann. Und eigentlich sind das zwei Punkte, die gelten sollte für ein Kind mit seinem Vater. Leider ist es nicht immer so, weil unser irdischer Vater nicht perfekt und vollkommen sind. Aber im Grunde sollen wir diesen Urvertrauen in unseren Väter haben. dass er gut mit uns meint, dass er fähig ist zu antworten. Vielleicht nicht in derselben Art und Weise, wie Gott fähig ist, aber fähig, das zu tun, was wir ihn bitten. Wir haben dieses wunderbare Privileg, dass wir in die göttliche Familie adoptiert werden und Zutritt zum Vater haben. Durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Lass uns Satan entmutigen und dem Vater große Freude bereiten, indem wir dieses Privileg ausnützen und genießen. Lasst uns beten. Lasst uns ins Gespräch mit ihm kommen und im Gespräch mit ihm leben. Möge der Vater uns helfen dabei. Amen.